Da hatte ich so ein paar, in meinem Freiwilligendienst, ein paar wirkliche Aha-Momente, wo ich so gemerkt habe, so, okay.
Das hat so dann auch ein bisschen meinen Mut geweckt, mehr Projekte in Angriff zu nehmen und mich auch ein paar Sachen zu trauen und sagen, hey, ich habe hier eine recht ambitionierte Idee für ein Projekt, aber ich glaube, ich kann das schaffen.
Gerade dieser Tatendrang, den du beschreibst und dieses Projekte managen und sowas, das hat sich für mich auch nach diesem Freiwilligendienst total durchgezogen, weil alle Sachen, die ich da so anpacken konnte, da wurde ich eben dann auch dabei unterstützt.
Was mein Fazit von diesem kurzen Exkurs ist, ist, dass mein Freiwilligendienst, glaube ich, einfach so die Eintrittskarte für so eine geile Zukunft für mich ist.
Der Weltwärts-Podcast. Wir nehmen dich mit zu Menschen, Momenten und Abenteuern auf der ganzen Welt.
Hallo und herzlich willkommen zum Weltwärts-Podcast. Mein Name ist Magnus, ich bin euer Host und ich nehme euch heute mit nach Indien, genauer gesagt nach Karnataka, denn dort ist eine Weltwärts-Freiwillige im Einsatz, mit der wir heute sprechen wollen. Hallo Jan, wie geht's dir?
Hallo lieber Magnus, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Mir geht's sehr gut. Ich bin hier gerade auf den Varanasi Organic Farms. Das ist eine regenerative Farm, Familienfarmer seit 6 Generationen. Ich bin jetzt seit 4 Monaten hier tatsächlich schon. Die Zeit ist unglaublich schnell vergangen und ich bin auch weitere 5 Monate hier, also 9 Monate insgesamt. Und ich lerne ganz viel über die Kultur, über das Farming, über die Biodiversität hier. Und es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
Ja, Wahnsinn. Wir wollen das alles mal in dieser Folge uns ein bisschen angucken. Wie bist du da rangekommen? Wie sieht das Projekt vor Ort aus? Was sind so die Challenges und auch die Chancen, die du vor Ort hattest? Und bevor wir richtig tief reingehen, erstmal der Hinweis an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Werdet doch gerne auch zu Zuschauerinnen und Zuschauern, denn schaltet gerne das Bild ein. Wir haben immer mal wieder auch visuelle Eindrücke vor Ort, die wir hier im Podcast einfach einblenden. Das heißt, es lohnt sich, das Bild anzuschauen und damit steigen wir dann direkt erstmal rein. Denn du bist jetzt schon seit 4 Monaten, hast du gesagt, auf dieser regenerativen Farm. Wie genau sieht dieses Projekt denn aus? Wo bist du da im Einsatz?
Also ich bin hier auf dieser Farm, die hostet ganz regelmäßig Freiwillige. In der Regel sind das dann Freiwillige aus Indien oder aus aller Welt, die für 1 oder 2 Monate bleiben. Und dann haben sie eben vor ein paar Jahren eben auch angefangen, Weltwärtsfreiwillige hier zu hosten. Und auf der Farm arbeitet man 5 Tage die Woche. Ein Arbeitstag ist so zwischen 5 und 6 Stunden. Und da gibt's ganz unterschiedliche Aufgaben, die man hier machen kann. Einmal natürlich so typische Farmarbeit, also alles, was irgendwie mit Pflanzen oder ernten oder sich um die Nutzpflanzen kümmern zu tun hat. Aber die Farm stellt auch ihre eigenen Produkte her. Zum Beispiel haben wir eine eigene Schokoladenmarke und ja, das klingt wie ein Traum und es ist auch ein Traum, weil also ich habe den absoluten Luxus, dass ich dadurch in der Produktionsreihe für die Kakaoprodukte arbeiten darf. Und ich sag mal, da müssen zwischendurch auch mal ein paar Sachen genascht werden. Das geht leider um nicht, aber gut. Kann nichts machen, muss ich mitleben, ist verträglich.
Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr lecker.
Das ist es auf jeden Fall. Und wir stellen sonst noch so Bio-Fertilizer her, also Dünger und Pestizide, beziehungsweise den Ersatz für Pestizide, um eben, die wir dann so an lokale Bauern und Landwirte verkaufen, um eben dafür zu sorgen, dass die Community hier in der Gegend weniger auf Pestizide und sowas angewiesen ist, sondern mehr in dieses Regenerative Farming kommt. Also es ist zu einem guten Purpose und natürlich auch eine Einnahmequelle, also kann man auch dazu sagen. Und das ist wirklich interessant, weil die Farm ist ja im Familienbesitz und die beiden aktuellen Farmleiter, ein älteres Ehepaar, die sind beide Doktoren in so Mikro- und Makrobiologie und die haben wirklich in ihrer aktiven Wissenschaftszeit sich da so ganz krasse Sachen überlegt mit so Bakterienkulturen und Pilzkulturen, die dann eben so eine Art Dünger machen, der dann benutzt werden kann. Und zum Beispiel haben wir einen Dünger, der dann besonders geeignet für Pfefferpflanzen ist, weil Pfeffer hier so eine typische Nutzpflanze ist und den tatsächlich immun gegen andere Pilze macht, die typisch durch Monokulturen hier in der Gegend sehr verbreitet sind. Und das ist schon echt cool. Und da helfe ich natürlich mit bei den ganzen Produktionszyklus, aber lerne dabei natürlich auch immer die ganze Biologie dahinter, das ganze Wissenschaftliche. Und ich persönlich interessiere mich für diese Art von Naturwissenschaften. Das möchte ich später im Studium dann auch machen, so in die Richtung. Deshalb ist das wirklich so ein absoluter Gewinn, dass ich das hier so aus erster Hand lernen darf.
Ja, großartig. Gerade wenn du da schon ein bisschen Vorerfahrung oder sowas hast, aber trotzdem, alles, was du erzählst, das klingt so vielschichtig und auch relativ komplex an der einen oder anderen Stelle. Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt vor Ort auch schon viel dazugelernt haben wirst und noch nicht topfit als Top-Profi da angekommen bist quasi. Wie ist es denn, wenn wir nochmal zurückgehen an so den allerersten Moment, als du da angekommen bist, war das alles total überfordernd und super viel oder bist du direkt easy reingekommen?
Boah, also mein erster Tag auf der Farm, der war echt crazy. Also ich bin ja erstmal, ich bin Anfang September nach Indien gekommen, war dann aber erstmal eine Woche in so ein Ankommen-Vorbereitungsseminar, wo ich die ganzen anderen deutschen Freiwilligen kennengelernt habe, die auch gerade in Karnataka, das ist ja ein Bundesstaat, eingesetzt sind. Das heißt, wir arbeiten an den unterschiedlichen Städten und Projekten, aber es war trotzdem gut, erstmal damit zu starten, dass man eine kleine Community kennenlernt, die man dann vor Ort hat und wir können zusammen reisen und wir können einfach relaten. Also das war schon mal absoluter Win, das war so wichtig. Wenn ich im Nachhinein daran denke, ich wäre direkt ins Projekt gegangen, ich wäre ja so clueless gewesen. Also das wäre wirklich eine Vollkatastrophe geworden. Dieses Vorbereitungsseminar war der Hammer. Aber so nach einer Woche bin ich dann eben auf die Farm und ich weiß noch ganz genau, ich bin an einem Samstag um die Mittagszeit angekommen. Und was ich noch nicht erwähnt hatte jetzt, wir haben hier auch Agro-Tourism, also Tourismus auf der Farm. Das ist so ein Konzept. Wir haben Hütten, zum Beispiel hier, wo ich gerade sitze. Das ist nicht mein Zimmer leider. Das ist eins unserer schicken Hütten, die wir vermieten an Gäste. Und die können dann hier alle möglichen Workshops, Festivals haben wir hier. Wir haben einen großen Pool. Also wir haben schon coole Sachen für die Gäste. Dementsprechend kommen auch einige. Und an dem Tag, wo ich angekommen bin, war es super voll und super viel zu tun. Und meine Koordinatorin, jeder hat im Projekt so einen Local Coordinator. In meinem Fall ist das die liebe Priyanka. Und die war so unfassbar busy an diesem Tag, dass sie wirklich leider kaum Zeit für mich hatte. Das heißt, sie hat mich von der Bushaltestelle abgeholt, mir meinen Raum gezeigt und das war's und gesagt, ey, richte dich ein, nimm dir den Nachmittag, chill und am Abend reden wir nochmal. Ich hatte jetzt nicht ihre Nummer oder so, ich hatte nichts und ich war so verunsichert. Das war, da habe ich auch erstmal Mama angerufen, Mama, es ist alles ganz komisch hier, was soll ich bloß machen? Aber im Endeffekt, also man malt sich dann so die schlimmsten Sachen aus und oh mein Gott, ich werde hier keine Freunde finden und es ist alles viel zu komplex, die Farm ist riesig, ich werde mich nicht zurechtfinden, ich werde mich immer verlaufen. Nein, wirst du nicht. Aber so klar, der Anfang ist immer erstmal schwer, aber so nach spätestens einer Woche hatte ich mich perfekt eingelebt. Das war dann, wurde dann schnell besser zum Weg.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es erstmal total viel und sehr overwhelming wahrscheinlich insgesamt einfach ist. Wie bist du denn da besser reingekommen? Also du sagst, nach der ersten Woche war es dann auf jeden Fall schon so, dass du dich wohlgefühlt hast und so. Wie sieht denn konkret dann dein Zuhause aus?
Also hier auf der Farm gibt es ganz viele so kleine Gebäudekomplexe. Gebäudekomplex klingt schon zu groß, Hütten. Und in meiner Hütte, wir nennen sie Parijata. Aber da haben wir quasi einen gemeinsamen Common Space mit so ein bisschen Tischen und ganz angenehm, du guckst so schön raus auf die Farm, also auf einfach ins Grüne, das ist super toll, da kann jeder arbeiten oder seine Sachen machen und dann hat jeder sein kleines Zimmer, das ist nun wirklich nicht groß, aber völlig genügend. Ich habe ein Zimmer bekommen, das ist das, zu meinem Unglück seit ungefähr ein Jahr schon nicht mehr benutzt wurde. Dementsprechend war das so ein bisschen verstaubt und es war auch sehr dunkel. Also das sind diese typischen alten Hütten, die nur so ein kleines Fenster haben. Aber ich habe mir dann das Go von Priyanka geholt, dass ich mein Zimmer komplett renovieren durfte. Und dann habe ich die Wände gestrichen, habe mir einen Teppich gekauft, habe den Zugang zum Dachboden zugenagelt und so verschlossen, Lichterketten aufgehängt, dass es heller wird, einen schönen Spiegel, einen schönen neuen Schrank, also nein, den gab es schon auf der Farm, aber einer, der ein bisschen hübscher war und mit Raumspray und so Incense, Räucherstäbchen gearbeitet und mittlerweile ist mein Raum sehr schön. Und das Highlight war, dass ich sogar die Tür bemalen konnte und das Fenster bemalen konnte und mir eine lange Kette, also wie so eine Lichterkette mit ausgedruckten Bildern von zu Hause, von meinem Leben, von meinen Freunden und so aufhängen konnte. Also mittlerweile ist mein Zimmer echt, echt schön. Da hatte ich Glück, dass ich das durfte, dass ich mir das so verschönern durfte.
Ja, krass, das erinnert mich gerade total an meinen Freiwilligendienst, weil da war es auch so ähnlich, dass ich im Zimmer erstmal angekommen bin und obwohl eigentlich räumlich, baulich und sowas alles total in Ordnung war, hatte ich so das Gefühl, ah, hier fehlt irgendwie ich, also ich fehle da, meine Persönlichkeit fehlt hier einfach und da war es für mich auch total wichtig, dass man so in der einen oder anderen Ecke nochmal so ein paar Sachen so optimiert, dass sie eben auch an einen selbst angepasst sind oder gerade wenn es jetzt vorher dann lange nicht in Benutzung war, dass man da nochmal ein bisschen darauf achtet, was man selbst braucht, um sich irgendwie wohlzufühlen. Apropos, was man braucht, um sich wohlzufühlen, wenn wir darüber sprechen, du hast eine tolle Unterkunft, du bist da irgendwie sozial auch ganz gut angekommen, wie du erzählt hast. Aber was genau ist denn dann dein Projekt? Also du bist auf dieser regenerativen Farm und bist da die ganze Zeit am Sachen anpflanzen oder wie kann ich mir das vorstellen? Woraus bestehen so deine Tätigkeiten vor Ort?
Also wir haben diese drei Bereiche von Arbeit. Einmal das Fieldwork, also alles, was du gerade meintest, ich bin Sachen am Rumpflanzen und Ernten. Dann Office Work. Es ist nicht wirklich ein Office, es ist nur ein Gebäudekomplex, den wir Office nennen aus irgendeinem Grund. Und da passiert die ganze Kakao- und Fertilizer-Produktion. Und der dritte Bereich ist Hospitality, weil wir eben diesen Tourismus hier haben. Und darunter fallen dann alle möglichen kleinen Projekte, um die Farm schöner zu machen. Dann ansonsten gibt es hier aber auch viele Möglichkeiten, sich selbst zu engagieren und Initiative zu zeigen. Und zum Beispiel hatten wir bis vor letzter Woche eine Freiwillige aus Ungarn da, die einen Doktor in so Landschaftsdesign hat. Und die hat uns dann mal so, und dann hat sie so eine Karte von der Farm entworfen zur Orientierung, was bei uns schon seit Monaten ein Projekt war, was aber niemand machen konnte, weil niemand so die Skills dafür hatte. Und sie hat das halt in einem Tag easy durchgekriegt. Also solche Sachen gibt es dann hier natürlich auch. Und da kann man sich sehr gut engagieren. Und das sage ich mittlerweile auch allen Freiwilligen, die hier neu auf die Farm kommen für ein paar Wochen. Du kannst auf der Farm alles oder nichts lernen. Also wenn du gar kein Engagement hast, dich für Sachen nicht interessierst, dann lernst du hier auch nichts. So, dann gehst du alle Kanapicking und das war's. Aber wenn du Initiative zeigst und aktiv auf die Leute zugehst und willst, dass sie dir was beibringen und dass sie dir erklären, wie das Composting hier funktioniert oder erklären, wie die hier den Fertilizer herstellen, dann kannst du so unglaublich viel lernen. Das ist wirklich, wirklich cool. Deshalb, es kommt ganz auf dich an.
Total viele Möglichkeiten, die du da beschreibst und auch eigentlich sehr schön, finde ich, dass man durch so Eigeninitiative und Selbstwirksamkeit irgendwie dann so sich selbst da einbringen kann und eigentlich ja, wie du es beschreibst, fast endlose Möglichkeiten hat, vor Ort dann wirklich sich zu engagieren. Wie ist denn das dann bei diesen ganzen Möglichkeiten, wofür entscheidest du dich direkt nach dem Aufstehen? Also du hast gerade schon mal gesagt, so am Morgen werden erstmal die Chores gemacht oder du hakst ein paar Sachen ab, die eben gemacht werden müssen. Und danach überlegst du einfach mal, wo dich der Tag so hinbringt oder brauchst du da auch eine gewisse Struktur und wie fungiert ihr da gemeinsam als Team?
Also in der Regel irgendwann am Morgen, bevor die Arbeit anfängt, würde uns Priyanka, die ja meine Koordinatorin ist, aber eben auch die Koordinatorin von allen anderen Freiwilligen, in den WhatsApp-Gruppen-Chat einmal so schreiben, hey, das sind die Aufgaben für heute. Entweder du machst das, du machst das, du machst das. Oder generell, das sind die Aufgaben, teilt sie unter euch auf, wie ihr wollt. Also sie würde am Morgen dann zum Beispiel schreiben, hey, wir haben heute einen großen Auftrag für den Dünger reinbekommen. Deshalb geht heute alle zum Office, um eben bei der Düngerproduktion zu helfen. Weil wir bereiten die Sachen vor allem vor, wenn da eben gerade Nachfrage besteht, akut. Dementsprechend wäre das dann sowas für einen Tag. Oder sie sagt, hey, wir haben heute das Projekt, was wir endlich fertig kriegen wollen. Da stecken wir jetzt so ein bisschen unser Herzblut rein. Und wenn man ein eigenes Projekt hat, dann würde ich, also ich zum Beispiel, ich kümmere mich gerade so ein bisschen ums Geocaching. Wir wollen Geocaching hier auf die Farm bringen. So ein internes Geocaching, also jetzt nicht verbunden mit dem so nationalen, globalen Netzwerk oder sowas, sondern einfach so verschiedene Punkte auf der Farm, wo man dann eben die Caches findet, wo man noch eine kleine Challenge machen muss, dabei was über die Farm lernt, also zum Beispiel über das Bewässerungssystem, wenn man gerade beim Bewässerungskanal steht, also so ein bisschen passend zu den Locations halt. Und auch da muss man manchmal ein bisschen nachhaken, weil solche Projekte haben natürlich keine hohe Priorität auf der Farm. Das heißt, wenn dann doch eine drängende Aufgabe zu tun ist, würde sie immer sagen, hey, mach das erst zuerst und dein Projekt kann warten. Das ist okay. Man muss ein bisschen kämpfen, bis so ein Projekt tatsächlich durchkommt. Aber wenn man wirklich da Bock drauf hat, das zu machen, dann ist es auf jeden Fall machbar.
Sehr schön. Das erinnert mich so ein bisschen an Deutschland, dass man halt immer ein bisschen dranbleiben muss, bis so Sachen dann auch wirklich mal irgendwann umgesetzt sind. Aber du beschreibst natürlich gleichzeitig auch so eine sehr breite Flexibilität und dass du dich sehr flexibel verhalten kannst und immer mal wieder eine andere Routine hast. Das klingt für mich eher nicht so nach dem Bild, was man so von Deutschland hat. Wie würdest du es vergleichen? Wie ist es in Indien dann verglichen mit deinem Leben in Deutschland? Was sind so die stärksten Kontraste? Oder wo denkst du, hier ist das Leben irgendwie genauso wie in Deutschland, obwohl du vielleicht dachtest, dass es ganz anders werden würde?
Also es ist natürlich immer leicht, zwei Länder zu vergleichen im Sinne von, man stellt Unterschiede raus. Es ist schwerer, Gemeinsamkeiten rauszustellen, weil einem die gar nicht bewusst sind. Also das akzeptiert man und das macht keinen großen Unterschied und da denkt man gar nicht dran, dass das gerade gleich ist. Deshalb, ich will auffassen, dass ich nicht nur die Unterschiede rausstelle, weil das hat dann wieder dieses Bild von wegen, oh, alles ist so anders und irgendwie Indien ist ganz, ganz fremd, ist es eigentlich gar nicht. Also wirklich der Großteil der Dinge hat krasse Parallelen zu Deutschland. Wo ich den größten Unterschied sehe, so das Gesellschaftsgefühl ist ein anderes. Zum Beispiel habe ich das ganz krass beim Thema Gastfreundschaft gemerkt. Ich würde mal behaupten, wenn eine Ausländerin nach Deutschland kommt in eine kleine, klitzekleine Community und sich einfach mal bei denen mit in die Kirche setzt, würden nicht alle Leute zu der Person kommen und sagen, hey, wie schön, dass du da bist, wo kommst du her und toll, dass du an unserer Kultur teilhaben möchtest. Hier, ich erkläre dir, wie hier die Kirche funktioniert und wie alles hier abläuft, das würde nicht passieren. Hier in Indien, ich gehe in einen Tempel, ich setze mich in einen Tempel rein für so eine Puja, also eine typische kleine Tempelzeremonie. Alle Leute kommen zu mir, hi, wie schön, dass du da bist, wie schön, dass du an unserer Kultur und unserer Religion interessiert bist und die erklären mir alles, was sie da gerade tun und zeigen mich rum und alles. Es ist so eine Gastfreundschaft. Es ist so unfassbar schön und ich behaupte mal, das liegt nicht nur daran, dass ich weiß bin und dieses typische Klischee von, ach, die haben noch nie eine weiße Person gesehen, deshalb finden die das ganz toll. Nee, das ist Quatsch. Aber ich bin gern, also die merken, sehen natürlich, dass ich aus einer anderen Kultur komme und freuen sich, dass ich an ihrer Kultur interessiert bin. Und das ist so ein schönes Gefühl, weil als ich hergekommen bin, hatte ich richtig Angst, dass ich so die Outsiderin bin. Ich wollte nicht aus Versehen so offensive sein im Sinne von, hö, ich komme jetzt mal zu euch in eure Kultur und mach da einfach mal mit. Also so, wir wurden ja gebrieft schon noch in Deutschland, dass wir eben aufpassen müssen, nicht selbst hier zum Offender zu werden, wenn wir in ein neues Land kommen, weil wir natürlich global betrachtet eine ganz andere Perspektive auf die Dinge haben. Und da war ich wirklich so beruhigt, dass die Leute mich auch da haben wollen und mich nicht verabscheuen, nur weil ich zu denen komme und eigentlich nicht dazugehöre.
Genau, sondern dass sie dich ganz im Gegenteil eher teilhaben lassen. Was sind denn so ein paar Sachen aus der indischen Kultur oder aus der Kultur in Indien, in dem Bereich von Indien, in dem du dich da jetzt befindest, die dich eher überrascht haben oder fasziniert haben? Was sind so Sachen, die du schon dazugelernt hast?
Also was so mein bisher krassestes Learning war, und das ist jetzt mittlerweile auch mein Credo für Indien, in India, everything will work out. Es wird immer einen Weg gehen. Also wie oft ich in den letzten 4 Monaten schon in Situationen geraten bin, wo ich mir gedacht habe, nee, das ist doch jetzt alles scheiße. Wie soll das denn jetzt klappen? Es hat immer geklappt. Und zwar meistens dank der Leute. Also zum Beispiel letztens wollte ich einen Nachtbus nehmen. Nachtbusse, übrigens absolut praktisches Transportmittel. Warum haben wir das nicht in Deutschland? Du steigst abends ein, da ist eine Liege, du legst dich hin, du schläfst und um 7 Uhr morgens bist du irgendwie 400 Kilometer weiter in einer geilen Stadt. Es ist perfektes Konzept.
Großartig, aber gibt's, wenn ich da ganz kurz rein darf, großartig. Das, so was Ähnliches gab's in Ghana auch. Und dann habe ich immer vorher, weißt du, kennst du von Afrika vielleicht so ein paar stereotypische Bilder und denkst irgendwie, ah, das ist unserem ICE-System oder sowas unterlegen. Und danach bin ich überall in Deutschland rumgelaufen und habe die ganze Zeit davon geschwärmt, wie voll geil das war mit diesen tollen Bussen, mit denen man von A nach B gekommen ist, auch mit Sammeltaxen und sowas, was alles super funktioniert hat. Und dann stand ich in Deutschland halt wieder am Bahnhof und musste die ganze Zeit auf den nächsten Zug warten. Also ja, nochmal der Callback zu dem, was wir eben besprochen haben. Manche Kontraste fallen einem dann halt auch erst auf, wenn man mal wirklich sieht, ach, so kann das auch funktionieren, so cool kann das irgendwie auch sein. Aber dann doch nochmal der Blick in die andere Richtung, so Herausforderungen, gerade kulturelle Herausforderungen, es können ja auch große persönliche Herausforderungen werden. Wie war das für dich? Hattest du so ein, zwei Krisenmomente schon, in denen du das Gefühl hattest, boah, warum habe ich das überhaupt gemacht? Warum habe ich mich dafür entschieden? Und wenn ja, wie bist du dann da wieder rausgekommen? Weil du wirkst ja jetzt ganz zufrieden.
Ja, ich bin auch ganz zufrieden. So Krisenmomente, würde ich sagen, es gab keine Ups, also keine richtige krasse Krise. Zum Glück, also ich bin auch mit Heim wie bisher sehr verschont geblieben, was mich sehr glücklich macht. Gerade über die Weihnachtstage hätte ich erwartet, dass mich das krass hittet. Aber alles gut. Und bei so Krisenmomenten, also eine Sache, an die ich mich gewöhnen musste, beziehungsweise ich möchte mich nicht dran gewöhnen, weil es ist keine Sache, wo man Kompromisse machen sollte, aber in Deutschland ernähre ich mich vegan, und das war auch einer der Gründe, warum ich nach Indien wollte, weil es hier deutlich einfacher ist, eine vegetarische oder vegane Ernährung zu haben, als beispielsweise in Ländern, wo die Gesellschaft noch viel mehr auf Fleisch zurückgreift. Und dann bin ich hierher gekommen und hier auf der Farm kann ich auch super gut vegan leben. Also das Essen, was hier gekocht wird für alle, ist vegan komplett. Also insofern habe ich schon mal das absolute Glück losgezogen. Aber seit ich hier bin, bin ich doch wieder zurückgegangen, Milchprodukte zu essen. Aus dem einfachen Grund von, es ist praktisch und ich spare mir Erklärungen. Zum Beispiel, wenn ich in einem Tempel bin, nach so einer Puja gibt es oft so eine kleine Süßigkeit oder sowas. Oder die machen dir einen Chai mit Milch und Zucker. Und bevor ich dann den Leuten versuche zu erklären, wir sprechen nicht die gleiche Sprache, wohlgemerkt, dass ich keine Milch trinken möchte, was dann oft schnell so rüberkommt als, hey, ich möchte einfach deinen Tee nicht, so ich disrespekte deinen Tee vom Ding her, nehme ich den halt und trink den.
Wie ist denn das bei dir? Also da hatte ich so ein paar, in meinem Freiwilligendienst, ein paar wirkliche Aha-Momente, wo ich so gemerkt habe, so, okay. Was war denn für dich so ein besonderer Aha-Moment in diesem Weltwärts-Freiwilligendienst bisher?
So, bevor ich ganz oft schon fast gewarnt wurde, war das Kastensystem hier. Natürlich, ich bin auch in einer eher privilegierten Situation hier. Ich denke mal, meine Hosts sind schon in einer eher höheren Kaste, aber zum Beispiel, ich weiß es nicht mal. Ich weiß nicht, in welcher Kaste sie sind. Wenn ich Leute auf der Straße sehe, kann ich nicht sagen, in welcher Kaste sie sind. Ich sehe auch keine aktiven Unterschiede. Die gibt es bestimmt und bestimmt werden Leute auch für ihre Kaste verurteilt und zum Beispiel Heirat zwischen Kasten ist oft stark verurteilt. Aber es ist jetzt nichts, was mich in meiner Erfahrung krass belastet. Und davon, da wurde ich komplett vorabgeschreckt vorher. Also da habe ich wirklich die schlimmsten Sachen gehört. Und im Endeffekt ist das für meine Erfahrung halb so wild. Das war also ein großes Aha, dass das weitaus weniger präsent ist und mich deutlich weniger beeinflusst, als ich vorher vorgewarnt wurde.
Und vielleicht nochmal da nachgehakt bei diesen Aha-Momenten, da würde mich auch interessieren, du hast gerade am Anfang von unserem Gespräch so viel darüber gesprochen, wie du Selbstwirksamkeit erlangst, also die vielen Sachen, die du umsetzen kannst und sowas. Gab es da auch so Sachen, wo du das erste Erfolgserlebnis oder sowas hattest, das erste Projekt, was sehr erfolgreich umgesetzt hast, den ersten Satz, den du irgendwie in der Landessprache aussprechen konntest oder irgendwie sowas, wo sich einmal kurz die Brust ein bisschen erwärmt?
Ja, auf jeden Fall. Also ein so, aha, wow, ich bin stolz Moment, würde ich sagen, war, als ich so mein erstes Mini-Projekt, also wirklich mini, mini klein, auf der Farm gemacht habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das im Detail war. Also es war irgendwie, dass ich so eine Kinonacht veranstaltet habe. Wir haben so einen großen Beamer und dann habe ich den aufgebaut und für die anderen Freiwilligen und die Gäste irgendwie einen Film laufen lassen und sowas. Aber halt selbst organisiert. Also das war mein Achievement. Also wirklich nichts Krasses, aber das habe ich gemacht. Und dann hat Priyanka und Pater. Pater ist quasi nochmal der Vorgesetzte von Priyanka. Der ist Teil der Varanashi-Familie, also der Familie, die hier die Farm leitet. Die beiden sind dann auch gekommen und die fanden das voll cool und haben sich dann bei mir bedankt, dass ich das gemacht habe. Und da war ich so ein bisschen stolz, weil das sind so zwei Leute, die ich einfach stolz machen will, weil ich mich super mit denen verstehe und das sind zwei richtig tolle Menschen und es ist so eine Situation, auf der einen Seite sind wir befreundet, auf der anderen Seite sind sie aber immer noch meine Vorgesetzten vom Ding her, generell schon irgendwie ein merkwürdiges Setup, aber es sind einfach so zwei Menschen, die möchte ich halt stolz machen und zu denen will ich beweisen, was ich kann und zeigen, dass ich Sachen auf die Beine stellen kann. Und das war eben so die erste kleine Sache, die ich auf die Beine gestellt habe. Also das war schön. Und das hat so dann auch ein bisschen meinen Mut geweckt, mehr Projekte in Angriff zu nehmen und mich auch ein paar Sachen zu trauen und sagen, hey, ich habe hier eine recht ambitionierte Idee für ein Projekt, aber ich glaube, ich kann das schaffen. Lasst mich mal einfach probieren.
Ja, toll. Auch da muss ich direkt wieder an meinen Freiwilligendienst in Ghana denken, weil so war das auch bei mir. Also diese Selbstwirksamkeit einfach mal mit anzupacken und dann gelobt zu werden für auch die kleinen Sachen, die man da schon macht. Das hat mir sehr viel geholfen und sehr viel Bestätigung gegeben, dann eben danach auch den Weg zu gehen, den ich mir so auserkoren hatte. Ich habe ja an der Schule gearbeitet und habe danach Lehramt studiert, arbeite jetzt an der Schule. Das heißt also, da besteht irgendwie so eine gewisse Stringenz. Wie ist das bei dir? Also hat dir deine Erfahrung bisher auch viel für deine Zukunft genützt und hat das so ein bisschen dein Bild von dir selbst in der Zukunft präzisiert oder hast du jetzt noch mehr Fragezeichen als direkt nach dem Abi?
Nee, also es hat wirklich so viel mich verändert. Ich bin jetzt 4 Monate hier, aber ich würde jetzt schon sagen, ich bin mindestens 3 Jahre in Reife weiter, als ich war, als ich hierher gekommen bin. Und also es ist wirklich erstaunlich. Ich habe viel über mich selbst gelernt im Sinne von, hey, wie verhalte ich mich in Stresssituationen? Wie cope ich mit verschiedenen Faktoren, mit Stress, mit Angst, mit all dem? Wie reagiere ich? Was ist mir wirklich viel wert im Leben? Und was macht mich? Also so dieses typische Selbstreflexionsding. Darüber habe ich einiges über mich gelernt. Das ist schon mal krass. Also das ist sehr sinnvoll fürs Leben und das sind so Sachen, die gerade während der Abi-Zeit natürlich komplett auf der Strecke bleiben, wo du einfach nur denkst, so ich habe mein Ziel und ich arbeite zum Ziel hin, aber über dieses Ziel verlierst du dich selbst so ein bisschen. Also jedenfalls ging das mir leider so. Und dementsprechend war das schon mal für meine persönliche Entwicklung super hilfreich. Und ich habe auch vor, also ich bin engagiert und ich bin motiviert, so mäßig extracurricular, so einfach ein Projekt selber zu machen. Ich bin richtig inspiriert worden hier auf der Farm. Dann hatte ich so eine Schnapsidee von einem coolen interkulturellen Rechercheprojekt zwischen einer Schule in Deutschland und einer Schule in Afrika. Und long story short, ich mache das jetzt. Ich bin jetzt gerade in der Planung für so ein Projekt, wo ich mir einen Kollegen aus Simbabwe irgendwie kennengelernt habe über 3 Ecken. Und wir wollen jetzt eine deutsche und eine simbabwische Schule connecten. Und die machen dann jeweils so ein bisschen Recherche und nehmen Daten in ihren lokalen Ökosystem und sowas. Warum erzähle ich das? Weil die Farm mich so dazu inspiriert hat, das zu tun. Und wäre ich jetzt nicht in diesem Freiwilligendienst, dann hätte ich das nie gemacht. Dann wäre ich niemals auf die Idee gekommen, überhaupt mich so zu engagieren. Und wenn das was wird, wofür ich alle Daumen drücke, dann wird das eine coole Sache, die mich hoffentlich die nächsten paar Jahre begleiten wird. Und how amazing is that? Also, ich sage mir mal, was mein Fazit von diesem kurzen Exkurs ist, ist, dass mein Freiwilligendienst, glaube ich, einfach so die Eintrittskarte für so eine geile Zukunft für mich ist.
Das kann ich als ehemaliger Freiwilliger auf jeden Fall bestätigen. Also ich mag meine Gegenwart und das könnte ja deine Zukunft sein. Die mag ich sehr gerne, weil gerade dieser Tatendrang, den du beschreibst und dieses Projekte managen und sowas, das hat sich für mich auch nach diesem Freiwilligendienst total durchgezogen, weil alle Sachen, die ich da so anpacken konnte, da wurde ich eben dann auch dabei unterstützt. Mir wurde auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, mach mal weiter. Und dann waren eben auch Fehler irgendwo so, dass man sie verzeihen konnte. Das ist auf jeden Fall eine andere Fehlerkultur, als ich die in Deutschland so kennengelernt habe und war auf jeden Fall sehr wichtig für mich, dass ich diese Erlebnisse so gemacht habe. Ich denke, so ähnlich wie uns beiden geht es wahrscheinlich vielen Leuten, die sich auch diesen Podcast gerade vielleicht anhören und selbst einen Freiwilligendienst machen möchten. Hast du für diese Leute einen Tipp, wenn die jetzt gerade noch vorm Rechner sitzen oder eben hier gerade bei Spotify reinhören oder irgendwo, wo man Podcast streamen kann und dann vielleicht auf die Idee kommen, selbst auch einen Freiwilligendienst zu machen? In der ganzen Aufregung, was würdest du denen dann vielleicht nochmal mit an die Hand geben?
Also, erster Tipp, macht's auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ihr schon darüber nachdenkt, dass das vielleicht was für euch wäre, dann ist es was für euch. Also, wenn der Gedanke nur einmal im Kopf war, dann macht das. Weil jetzt ist die beste Zeit zu reisen und so ein Freiwilligendienst ist jedenfalls für mich, kommt natürlich auf die Person an, aber eine so gute Alternative zu Work and Travel oder einfach nur rumreisen, wo du höchstens die Oberfläche von Kulturen ankratzt, wo du aber keine Chance hast, wirklich tief eine Kultur kennenzulernen und sich tatsächlich mit Leuten zu vernetzen. Und ich glaube, so ein Freiwilligendienst ist da viel, viel nachhaltiger, was du kennenlernst, wie du dich selbst entwickelst. Es ist super wertvoll und eben auch eine, gerade wenn man so ein Gap Year zwischen Schule und Uni machen will oder auch zwischen Uni und Uni, wann auch immer, ist das toll, dass man in diesem Gap hier nicht nur was für sich selbst macht, was ja beim Reisen zum Beispiel der Fall wäre, sondern auch so ein bisschen was zurückgeben kann, so ein bisschen einen Eindruck hinterlassen kann, generell einfach einen Mehrwert geschaffen zu haben. Das fühlt sich schön an. Dann fühlt sich das nicht wie ein Jahr Freizeit an, sondern wie ein gut investiertes Jahr. Und das für mich ist mit einer der größten Gründe, warum ich mich, egal was ich hier gerade in Indien mache, einfach super wohl in meiner Haut fühle, weil ich nie den Gedanken habe, hey, verliere ich gerade Zeit? Ist es das wert? Könnte ich meine Zeit nicht viel effektiver nutzen? Nein, ich könnte meine Zeit auf keinen Fall effektiver nutzen. Das ist das Beste, was ich gerade machen kann.
Vielen Dank, John. Das sind ganz tolle Worte zum Schluss dieser Folge. Das erwärmt mein Herz nochmal sehr. Ich habe das Gefühl, bei dir ist auf jeden Fall die gleiche Energie, die ich bei vielen ehemaligen oder auch aktiven Weltwärtsfreiwilligen mitbekomme. Viel Tatendrang und viel, ja, einfach sonnige, positive Energie. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, dass ich hier sein durfte und ich fand es wunderbar.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne. Und falls ihr Anmerkungen oder Bemerkungen habt, dann schreibt uns gerne bei Instagram einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf alles, was da reinkommt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Da nimmt euch dann Antonia mit und zwar in einer Shorty-Folge, in der es mit Leon in Thailand, der macht gerade seinen Freiwilligendienst in Thailand, um das Thema Heimweh gehen soll. Also bleibt da auf jeden Fall dran, um nichts mehr zu verpassen. Und in der Folge danach nimmt euch Antonia mit an ein weiteres Weltwärtsprojekt. Seid gespannt, was da auf euch zukommt. Bis dahin.
Der Weltwärts-Podcast ist ein Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Eine Produktion der TuKnow Agency GmbH. Moderation Antonia Kögelmeier und Magnus Meyer. Produzent Michael Ziesche. Redaktion Sarah Klöser. Redaktion Engagement Global Fabian Herbart und Julia Esther. Mehr Infos gibt es unter www.weltwärts.de.